Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Vielleicht war es die nur einjährige Episode als Bürgermeister der Stadt Linz im Leben des Theodor Grill, dass sich die Allgemeinheit heute kaum an ihn erinnert. Noch viel mehr trifft dies auf Grills Ehefrau Gertrude Grill zu, obwohl auch sie politisch aktiv war und sogar nach dem Zweiten Weltkrieg nach Linz zurückkehrte. Wir versuchen, Licht ins Dunkel der Biografien von Gertrude und Theodor Grill zu bringen. Im Gespräch mit der Historikerin vom Archiv der Stadt Linz, Doktorin Katrin Herrmann.
Bei der Frau Gertrude Grill hat es jetzt ein Problem gegeben, das es nicht immer erleichtert hat, nämlich sie hat im Gegensatz zu manch anderer Frau, die jetzt in der Zwischenkriegszeit in der Ersten Republik oder später politisch aktiv war, wenig Interviews gegeben und es gibt so gut wie auch sonst nichts Autobiografisches. Das heißt, da fehlen schon mal sehr, sehr viele schriftliche Quellen. Es gibt über sie auch jetzt nicht Unmengen an Literatur. Es gibt den einen oder anderen Zeitungsartikel, aber das war es dann schon. Jetzt ist die Dame auch schon verstorben und damit ging natürlich die Recherche los, also in welchen Zeitungsartikeln findet sich was. Teilweise findet sich auch etwas bei Artikeln, die über ihren Mann geschrieben wurden, wo sie dann halt auch mit reingewoben wird, weil ihre Biografien ja auch sehr eng miteinander verwoben sind durch die politische Arbeit. Dann natürlich gibt es quellenmäßig auch ein paar Sachen. Gerade das Dokumentationsarchiv hat einiges. Wir haben die einen oder anderen Sachen. Aber es war nicht die beste Quellenlage aller Zeiten.
Ihre politische Arbeit hat ja in den 20er, 30er Jahren begonnen. Sie haben das vorher erwähnt, es gibt kaum Interviews mit Gertrude Grill. Wer hätte sie denn interviewen sollen, beziehungsweise wo haben Sie da als erstes nachgeschaut? Waren das die Nachrichtenblätter von damals?
Ja, also Anfang tue ich Recherchen, wie die meisten, immer damit, dass man erstmal Literatur sondiert. Weil man dann einfach schon mal auch erstens weiß, wo gibt es Informationen, die ich jetzt mühsam aus der Zeitung rausglätzeln muss. Das erspart sehr viel Arbeit. Zum anderen auch mal einen groben Überblick über das Leben und über die Zeit bekommen. Wer hätte sie interviewen sollen? Nun, sie war ja auch nach 1945 politisch aktiv. War ja Sekretärin für die SPÖ-Frauen in Oberösterreich, also eine sehr zentrale Position. Hier hätte durchaus die Möglichkeit bestanden, dass es Zeitungsinterviews gibt, die es durchaus geben kann, die mir jetzt noch nicht untergekommen sind. Ich möchte nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Das wäre eine Möglichkeit. Dann auch, das ist jetzt unabhängig von Männlein und Weiblein, das kommt sehr oft nicht vor, dass gerade bei Jubiläumsschriften oder Schriften zum 25. Jahrestag irgendeiner Organisation, dass hier etwas erschienen ist. Meistens kommt da die Person, über die man was wissen möchte, leider nie vor. Das ist immer so das Pech. War hier nicht anders. Wie schon gesagt, Frau Grill war in der Ersten Republik aktiv. Hier natürlich gerade auch bei den Kinderfreunden. Da war meine Hoffnung, dass es hier vielleicht etwas gibt, aber jetzt ist das Problem generell diese Jugendorganisation, egal ob Kinderfreunde, Rote Falken oder auch auf der konservativen Seite, da gibt es ganz, ganz wenig Material oder publiziertes Material dazu.
Es war ja, glaube ich, Ende der 20er Jahre, als Frau Grill von dem jüdischen Leben Abstand genommen hat, also ohne Konfession gelebt hat. Wie ging es denn weiter? Im Endeffekt weiß man heute, dass die beiden ins Exil gegangen sind.
Also Frau Grill hat vor der Eheschließung 1929 ist sie aus der Kultusgemeinde ausgetreten. Also dass im sozialdemokratischen Milieu jemand aus einer Religionsgemeinschaft, welcher Art auch, Austritt ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das ist ein bisschen der Standard. Die laufen dann immer als ohne Bekenntnis. Wie ging es weiter? Sie hat geheiratet, war dann Sekretärin im Büro des Schutzbundes. Erstens mal da schon politisch sehr involviert, zum anderen natürlich 12. Februar 34, da hat sie das mehr oder minder live mitbekommen. Sie war mit einem Kollegen auf dem Weg zur Arbeiterkammer, er ist verhaftet worden, also beziehungsweise es war ihr Vorgesetzter. Sie konnte heimgehen, weil sie einfach das Glück hatte, zu unwichtig zu sein. Ihr Mann, der ebenfalls politisch aktiv war, auch im Schutzbund, und sie sind sofort geflohen. Sie sind schon am 17. dann in die Schweiz gegangen. Erstens mal, natürlich hat man versucht, das möglichst viele Personen, die jetzt an zentraler Position sind, ins Ausland gehen, damit einfach meinetwegen dort weitergearbeitet werden kann, dass einfach bestehendes Wissen außer Landes geht. Zum anderen kommt bei Ihnen noch hinzu, beziehungsweise wurde von der Frau Krill in den wenigen Interviews oder Aussagen, die es von ihr gibt, so dargestellt, dass auch die Marie Beutelmeier, die hat Ihnen eben gesagt, Sie sollen fliehen, auch um anderen damit ein Alibi zu geben. Nach dem Motto, das waren die Krills, die sind im Ausland. Eine Aussage, die aber sehr glaubhaft jetzt klingt. Nun, Frau Krill hat dann in Zürich im Büro der Zweiten der Sozialistischen Internationale gearbeitet. Das wurde ihr von Friedrich Adler, der Posten, besorgt. Theodor Krill, ihr Ehemann, ist dann wieder nach Österreich, hat in Brno Kontakt mit der dortigen Arbeiterzeitung, der ehemals österreichischen, die dort ins Exil gegangen ist, Kontakt aufgenommen, hat da ein bisschen so die Rolle des Korrespondenten gehabt, hat dann aber begonnen, bei den revolutionären Sozialisten in Österreich zu arbeiten und ist dort sehr bald, also noch während der Einarbeitungsphase, verhaftet worden, verurteilt worden und erst 36 aus der Haft entlassen worden. Dann wieder zu seiner Frau, diesmal nach Brüssel, wo sich eben das Büro hinverlagert hatte, ausgereist. Und beide sind dann über Frankreich und Portugal in die USA gegangen. Also da merkt man schon, wie eng jetzt auch die Lebensläufe verknüpft sind, wo man eigentlich schlecht nur einen erzählen kann.
Es gab dann den Weltkrieg, die Kriegswirren, Entnazifizierung und dann kamen die Krills ja nach Österreich wieder zurück. Wie war das, dass sie wieder Fuß gefasst haben, auch im politischen Leben?
Bei den Krills war es insofern sehr einfach, sie wurden geholt. Also da kam vom Magistrat, von der SPÖ auch die Anfrage, sie sollen doch bitte zurückkommen. Das lässt sich schlecht zeitlich abgrenzen, weil über die Zeit im Exil in den USA gibt es so gut wie nichts. Weil sie dort auch sich, wie so viele in der Migration, mit Gelegenheitsarbeiten, mit Arbeiten in ganz anderen Sparten über Wasser gehalten haben. Inwieweit sie politisch aktiv waren, ist zum Beispiel da gar nicht dokumentiert. Hatten aber Kontakt nach Österreich, nach Linz und haben da auch ab einem jetzt für mich nicht abgrenzbaren Zeitpunkt eben auch probiert, Unterstützung zu leisten, meinetwegen durch Pakete, durch Sendungen, Lebensmittelsendungen, welcher Art auch immer. Also da bestand ein Kontakt und gerade Theodor Krill wurde geholt, hat dann auch seinen Dienst am Magistrat wieder angetreten. Er war ja bis 34 beim Magistrat, ist dann freigestellt worden, entlassen und so weiter und so fort, kam dann wieder zurück, sollte erst zu einer Außenstelle nach Kleinmünchen versetzt werden, war dann nicht lange, also so gut wie gar nicht, und ist dann Sekretär vom Bürgermeister Korif geworden. Also das zeigt, hier war wirklich das aktive Interesse da, dass diese Person zurückkommt. Was ja bei sehr vielen Personen aus der Emigration eben nicht war. Wo ja sehr viel auch verschlafen wurde oder ja, die dann dort integriert waren. Und nicht nur Theodor Krill war dann politisch aktiv, sondern auch Gertrude Krill, die eben kurzfristig noch geholfen hat, eine Arbeiterbücherei aufzubauen und dann eben sofort in die Frauensektion der SPÖ eingetreten ist und dort ab 47, 48 eben Landessekretärin war.
Hörstolpersteine.net